Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas.
Plus 2 Europapokal Spezial Champions League Spezial, zwei deutsche Mannschaften im Champions League Halbfinale Spezial. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der gestern Anpfiff von, wie heißt er, Sami Khedira bekommen hat, Niklas Levinson.
Anpfiff?
Nein, er hat doch gesagt, dass wir alle keine Ahnung haben und zu hart mit Kimmich waren. Und dann habe ich mich, das hat mir nämlich gestern jemand zugeschickt. Und dazu möchte ich was sagen. Die Leute haben scheinbar den Eindruck, dass wir an der Vorfront sind der Kimmich-Kritiker. Und mein Eindruck ist eigentlich, dass wir seit Monaten sagen, es reicht jetzt mal, Kimmich abgeben wäre ein Riesenfehler für den FC Bayern, oder nicht?
Gehe ich mit.
Ja.
Also ich glaube, also alles,
wir wollen uns davon frei machen.
Also ich kann alles, was ich jemals gesagt habe, zum Summieren zu, er ist ein toller Mittelfeldspieler. Er wird beim FC Bayern dort nicht so komplementiert von Spielern um ihn herum, dass es ideal für ihn wäre. Und dann habe ich auch gesagt, dass ich rechts hinten nicht für ideal für ihn befinde. Das
darüber reden wir gleich
wird mir aktuell ein bisschen ins Maul gestopft. Ja. Ich habe trotzdem noch Gründe dafür, warum ich glaube, dass es nicht, also warum die aktuelle Sample Size noch nicht aussagekräftig ist darüber, ob es dann final richtig oder falsch wäre. Aber ist auch egal. Aber ich sehe mich auch nicht im Kimmich-Hate-Train.
Ich finde sogar wirklich eigentlich, dass wir zum gemäßigten Lager gehört haben.
Ja. In der gemäßigte Flügel.
Ja, ist so.
Wir sind
der gemäßigte Flügel des Kimmich, der Kimmich-Diskussion.
Und das würde ich auch sagen. Und ich fand generell, also Sami Khedira war sehr damit beschäftigt, irgendwie zu sagen, ich sehe hier Sachen, die seht ihr nicht, deswegen macht mir dieses Spiel Spaß und euch nicht.
Ich hatte so ein bisschen das Gefühl,
Rasenschach und solche Sachen wurden dann.
Ich habe das Gefühl, Sami Khedira ist gerade bei einer sogenannten Profilschärfung. Er möchte gerne ein bisschen mehr für Dinge stehen und für was bekannt sein, glaube ich.
Ja, wenn es das sein soll, dann good luck. Also muss jeder selber, ne?
Yes.
Etc. pp. Zwei Elephants in the Room.
Okay. Ganz klar, ist hier wenig Platz drin, sag ich mal.
Also eigentlich so ein Elefant.
Okay,
ein
Elefant ist, zwei Elefanten in einem Raum gefährlich, ne? Die klarkommen, kommen die aus derselben Herde?
Das ist eine große Frage. Kommen die aus Botswana?
Kommen die aus Botswana? Wir haben ja letztens erst Botswana-Talk gehabt, wir beide.
Und was wir sträflicherweise nie beantwortet haben, ist die Frage, wo siedelt man die am besten an, die 20.000 Elefanten in Deutschland?
In Deutschland? Stimmt. Also ich meine, wir haben ja niemals über die Elefantenfrage on air irgendwo gesprochen. Wir haben das gemeinsam. Wir haben einfach nur auf der Rückreise vom Border League Finale drüber geredet für 2 Stunden oder so. Ja. Das stimmt schon. Hast du einen Vorschlag, wo die Elefanten hin sollen?
Also, es muss eine strukturschwache Gegend sein mit viel Freifläche zwischen Wohngebieten. Also, entweder Saarland oder Ostdeutschland.
Ja, okay.
Das sind eigentlich die 2 Möglichkeiten, die ich sehe.
Ich würde sie eigentlich gerne so in den Süden bringen, weil ich einfach fände, es wäre auch ein schöner Hannibal-Throwback, wenn noch.
Wieder über die Alpen?
Müssen ja nicht rüber, wirklich.
Ja.
Aber stell dir vor, du gehst wandern, Skifahren in den Alpen, bumm, Elefant. Das wäre krass.
Wäre ein krasser Move.
Und ich glaube, das wäre auch für den Tourismus nicht verkehrt. Und deshalb, ich würde sagen, starke Tourismusregionen in Deutschland mit Elefanten stärken.
Ja, das.
An die Küsten, in die Alpen, in den Schwarzwald, solche Sachen.
Halte ich für eine gute Idee. Nee, das Erste ist, ich möchte es einmal ansprechen, weil ich höre mich wieder nasal an. Ich weiß es und es liegt auch daran, dass ich nasal bin. Es liegt auch daran, dass ich mich wieder erkältet habe. Mich erreichen viele Nachrichten, viele Kommentare und ich möchte nur Folgendes sagen. Ich suche mir das nicht aus. Ich find's nicht geil, ich bin nicht happy darüber. Es frustriert mich selber enorm. Ja. Also ich mach's wirklich nicht mit Absicht und ihr könnt mir glauben, wenn ich sage, ich versuche gerade alles, was ich kann, um dafür zu sorgen, dass es mal länger als 2 Wochen nicht passiert. Aber bitte, bitte, auch wenn es viele gut meinen, ich mache es nicht absichtlich und glaubt mir bitte, wenn ich versuche daran zu arbeiten, dass es so nicht mehr vorkommt. Aber es ist nun mal so, niemand macht es ja mit Absicht. Ja. Also ich lebe jetzt keinen Rockstar-Lifestyle, der einladen würde, dass es so wäre. Also es tut mir wirklich leid, aber was soll ich machen?
Genau, du kannst nichts machen und ich finde auch, dass man überhaupt wegen einer gesundheitlichen Situation so das Gefühl bekommt, und ich verstehe schon, wo das bei dir jetzt heute herkommt, dass du dich dafür rechtfertigen musst, ist einigermaßen wahnsinnig, ehrlich gesagt. Aber das ist ein anderes Thema. Für alle, die sich gewundert haben, warum der Stream gestern ausfiel, es war eigentlich ein Setup mit einem Gast geplant und der Gast plus Niklas sind krank ausgefallen.
Ja.
Ich hatte den Abend schon anders verplant und deshalb musste dieser Stream dann ausfallen.
Ja, das Zweite ist, das ist eine schöne Story. Ich bin ja ein
Spinatliebhaber.
Ja, das auch. Ja. Tatsächlich. Ich bin ein gewiefter und würde ich sagen, gelernter Beobachter von kleinen Alltagsinteraktionen.
Oh ja, okay, ja.
Da bin ich, bin ich sehr gut drin, ne? Ich beobachte die Leute viel in meinem Umfeld. Mhm. Und
ja, war noch nie in Nickers Wohnzimmer, aber er hat wirklich zu jedem Nachbarn ins Zimmer rein, so ein Teleskop und so. Also er ist wirklich ein guter Beobachter.
Und ich bin heute mit der Bahn rübergefahren, hier zu unserem Studio. Mhm. Und da war eine sehr schöne Interaktion. Da saßen nämlich zwei Leute, die nicht zueinander gehörten in irgendeiner Form. Eine junge Frau und ein Mann mittleren Alters. Mittleres Alter würde ich so sagen, ist so in den 40ern.
Ja, okay.
Und er hatte anscheinend ein Geschenk dabei, was aber noch eingepackt werden musste innerhalb dieser Bahnfahrt. Und er war nicht gut darin. Und diese junge Frau...
Ist ja auch schon mal ein Setup in the first place, muss man mal sagen.
Schwieriges Setup. Also, schwierige, ja. Schwierige Rahmenbedingungen, um das umzusetzen. Und sie hat ihm dann dabei geholfen, das einzupacken. Hat es richtig cool eingepackt für ihn. Und die haben sich darüber ein Stück unterhalten. Und es war richtig wholesome. Das kam man so raus. Er hat das Geschenk besorgt für eine Kollegin von sich, die ihren letzten Tag hat, für die er ein Geschenk besorgt hat zum Abschied, weil er sehr gerne mit ihr gearbeitet hat. Sie ist irgendwie im 10. Semester Medizinstudierende hier in Berlin. Und da gingen die irgendwann einfach ihre Wege und ich habe so echt, saß da die ganze Zeit, erstmal habe ich natürlich, meine Ohren waren riesengroß, alles gehört, aber auch gedacht, bitte, bitte kommt nicht der Moment, wo die Interaktion kippt ins Unangenehme. Weil oft kann es ja sein, dass
ist
dann,
auf jeden Fall so,
das
ja.
ist ja öfters dann leider.
Du hast quasi als Lauschender hattest du Angst, dass es jetzt unangenehm wird.
Dass irgendwas passiert, was diesen eigentlich sehr, sehr schönen Moment nochmal korruptieren könnte, aber es ist nicht passiert. Sie gingen einfach ihre Wege. Und es war ein super, super schöner kleiner Moment, wo ich finde, wo eine fremde Person was Schönes gemacht hat für jemand anderen und ihm dabei geholfen hat, der selber was Schönes zu machen, wieder für jemand anderen. Und das wollte ich nur erzählen als so eine kleine, ja, kleine Anekdote aus dem Leben, die ich sehr, sehr schön fand heute Morgen.
Das ist schön und ich glaube...
Wunderschön.
Die nächste schöne Anekdote, über die wir reden wollen, ist die... Ja, wobei, wollen wir erst, wir machen die deutsche Mannschaften hinten raus. Ne? Wir reden erstmal mit ein, zwei Sätzen über, Entschuldigung, das ist mein Laptop. Barcelona gegen PSG, wir machen es so ganz, ganz kurz. Barca geht früh in Führung durch Rafinha, sieht dann in Form von Araujo eine rote Karte oder Araujo. Komm her, gibt Leute, die, ne, kannst aussprechen, wie du willst. Und dann kippt es. Ousmane Dembélé, zweimal Kylian Mbappé und damit 4:1. PSG im Champions League Halbfinale.
Und das ist der einzige verdorbene Apfel in diesem Halbfinale.
Der Rest Müll hat sich ganz gut rausgebracht.
Genau, das muss man echt sagen. Also das ist das einzige Problem. Wenn Barca ins Halbfinale eingezogen wäre und man hätte quasi das umgekehrte Setup gehabt von 2012-13, nämlich Barca gegen Dortmund und Real gegen Bayern, wäre es in meinen Augen perfekt gewesen. Weil auch alle vier Mannschaften dann von den aktuellen Halbfinalisten fühlt sich keiner übermächtig an.
Nee,
Bayern hat ihre Probleme, ihre Mängel. Dasselbe gilt, glaube ich, auch für Real. Dasselbe gilt aber auch für Dortmund sowieso und aber auch für PSG. Aber Barcelona hat es auch gehabt. Das wäre eigentlich ein sehr schönes Setup gewesen von vier coolen Clubs, wo keiner der übermächtige Favorit gewesen wäre für mich in diesen beiden Halbfinals mit Blick auf den Titel. Und was ich nicht verstehe, ist, was Araujo davor hat.
Ja, das ist...
Also, weil wir hatten ja in Dortmund eine ähnliche Situation, wo Sabitzer gegen Morata auch... Die rote Karte ziehen können, eine Notbremse. Aber du führst 1-0, der Worst Case ist, du kassierst das 1-1, bleib halt weg, halt das aus, dass ihr einen kassiert, eventuell spielt mit 11 Mann weiter.
Ja.
Also,
weil dann, ne, also.
In der 85. kannst du es machen.
Genau, weil ich glaube auch, dass. Mein Bauchgefühl ist, dass Barcelona da, die wären nicht rausgeflogen in Gleichzahl. Das glaube ich einfach nicht. Sogar wenn die da das Tor kassiert hätten, aber keine rote Karte bekommen hätten, ich glaube, Barca hätte sich durchgesetzt.
Deswegen. Dumme Aktion und Xavi hat da gewütet ohne Ende.
Ja, ja.
Nach dem Spiel über den Schiedsrichter vor allem. Aber hat man sich irgendwo auch ein Stück weit selber eingebrockt. Und das zweite Spiel war natürlich parallel gestern zu den Bayern, war Real gegen City. Real geht in Führung durch Rodrigo. City gleich, muss man sagen, rein sportlich verdient aus. Viertelstunde vor Schluss in Person von Kevin De Bruyne. Und Real mauert sich schon ein Stück weit in dieses Elfmeterschießen. Also haben sich dorthin und geackert.
Ich habe gerade eben mit unserem Kompagnon Christoph Kröger schon kurz drüber geredet. Und der war natürlich wieder fast ein bisschen sauer darüber, dass Real hier mit knapp 3xG gegen sich da sich durchmauert. Nicht wirklich sauer. Also wir wollen hier nicht Kröge in die Pfanne hauen. Aber er hat nur gesagt, das machen die ja jetzt gerade. Die haben jetzt das zweite Mal in 3 Jahren gegen Real, glaube ich, so gemacht. Ne? Das kann man gegen City so gemacht. Das ist schon nice.
Aber weil es halt gefühlt auch kaum anders geht. Weil City
City
ist diese ätzend übermächtige Mannschaft.
An die Wand spielen kannst du sie nicht.
Genau, wo genau so, du sowas brauchst. Und bei Real hat es funktioniert. Sie verschießen jetzt auch noch den ersten Elfmeter mit Modric. Und dann verschießen wir bei Bernardo Silva auf City-Seite und
Kovacic.
Kovacic, genau.
Und ich muss auch sagen, in meinen Augen, also, ich meine, der hat Ederson geschossen, ne?
Ja.
Die City hatten halt die Hosen voll, die Mannschaft. Ne? Das ist ja. Für mich, ich lasse mir, auch damals Manuel Neuer, wenn der Keeper schießt und der kein dezidierter Elfmeter-Spezialist ist wie ein Hans-Jörg Butt früher, werde ich immer darauf schließen, dass die Mannschaft die Hosen voll hat. Immer. Da lasse ich mir auch nichts anderes einreden. Wenn der Keeper schießen muss, dann haben zu viele Leute Schiss in dieser
Truppe. Ist auch mein Bauchgefühl und damit ist City raus, damit ist der Vorjahressieger raus. Das, also mir tut das tatsächlich immer noch weh, drüber nachzudenken, dass Manchester City die Champions League gewonnen hat.
Sie werden es nicht wiederholen.
Aber sie werden es zumindest nicht wiederholen und das ist für mich sehr, sehr wichtig, dass, also
noch nur ein Satz dazu, kein überragendes Spiel, aber die alleine die Körpersprache von Jude Bellingham, ne? Es ist absurd, Mann. Es ist absurd. Mhm. Der Mann ist ein, er ist nicht aufzuhalten in allem, was er vorhat und am Ende des Tages müssen wir, glaube ich, froh sein, dass er Profifußballer geworden ist, weil ich traue ihm inzwischen alles zu, alles auf der Welt. Wir müssen froh sein, dass er keine politische Machtergreifung anstrebt oder sowas, weil Jude Bellingham kann alles.
Das ist dasselbe, was Bill Burmer über Lance Armstrong gesagt hat.
Hat er.
Zitat, he was a sociopath on a bicycle.
Ja.
Und dass man froh sein soll, dass er all diese Energie ins Radfahren kanalisiert hat, sonst wird er in einer Firma arbeiten und Chemikalien in die Grundwasserversorgung kippen oder
ist
sowas.
Ist was Wahres dran. Also. Ist was Wahres dran, Alter. Also... Ist schon wahr. Wir gehen rein in das Spiel, das am Dienstagabend stattfand. Borussia Dortmund empfängt zu Hause Atletico Madrid. Und Atleti war ja immer noch, nach allem, was man so hört, auch aus spanischen Medien, sehr, sehr guter Dinge, dass man im Westfalenstadion ja als Sieger vom Platz gehen könnte und das 2:1 aus dem Hinspiel veredelt und damit weiterkommt. Aber dem war nicht so. Die Dortmunder machen eines ihrer, ja, also ganz klar eines ihrer besten Saisonspiele.
Ja.
Und gewinnen hier verdient mit 4:2 zu Hause und stehen im Champions League Halbfinale.
Zum ersten Mal seit der Saison 2012-13, also verdammt lange ist es her. Und wie du schon gesagt hast, sie verdienen sich das wirklich. Also Atletico hätte ja nicht mal einen Sieg gebraucht. Sie wären ja auch mit einem Remis durch gewesen. Und ich bin ganz ehrlich, als
es 2:2 stand,
hatte ich mental kurz abgeschlossen.
Ich auch. Ich auch. Ich dachte, weil es war ja auch zu passend zu all dem, was wir glauben, über diese BVB-Mannschaft zu wissen.
Ja.
Und zu passend auch über alles, was wir historisch über Atletico gelernt haben in den letzten Jahren. Im Sinne von, du hast denen eine Spaltweite die Tür aufgemacht, die haben den Fuß reingestellt und jetzt hast du ein Problem, weil jetzt gehen sie nicht mehr.
Ja, aber Dortmund spielt das wirklich, gerade in der ersten Halbzeit spielen sie es, auch, also in beiden Halbzeiten eigentlich. Ja, es gibt diese kleine Phase, in der auch Atletico dann eben die beiden Tore macht, wo sie Probleme haben.
Halt direkt aber, nach Wiederanstoß so 15 Minuten oder was war das?
Aber
20.
Ganz grundsätzlich spielen sie es eigentlich ziemlich, ziemlich gut und machen das auch vor allem, weil sie gelernt haben aus ihren Fehlern aus dem Hinspiel. Im Hinspiel gab es ja bereits nach 30 Minuten, Pi mal Daumen, diese Umstellung auf den Viereraufbau, nachdem dieses 3-2 mit Matzen auf der 6 verworfen wurde, der ja auch diesen Fehlpass spielte zum 1:0 für Atletico im Hinspiel. Und mit derselben Ordnung, mit derselben Idee machen sie es auch hier. Sie bauen mit einer flachen Viererkette auf, die schön breit steht, schön tief steht, so dass du halt, wenn Atletico ins Anlaufen kommen möchte, und sie haben es versucht aus dem 5-3-2 heraus, dann haben die Achter, die in der Regel dafür verantwortlich waren, die äußeren Außen, also die Außenverteidiger Riasson und auf der Gegenseite Matzen anzulaufen, einen sehr, sehr weiten Weg gehabt. Und so konnte Dortmund immer wieder Spieler rauslocken, weiter Weg, verlagern auf die andere Seite, wieder weiter Weg und sukzessive Atletico vor allem auch vertikal auseinanderziehen, dass da Räume entstanden sind, die der BVB bespielen konnte. Und diese Räume haben sie sehr, sehr gut bespielt. Unter anderem mit dem wahrscheinlich besten Spieler auf dem Platz, Marcel Sabitzer, der in dieser vorgezogenen Rolle nach dem Auftritt gegen Gladbach auch hier brilliert hat und mit 2 Vorlagen und einem Treffer ganz klar wahrscheinlich der Man of the Match gewesen ist.
Ja, finde auch. Er war also... Na, wir haben es jetzt wirklich häufig genug gesagt, aber Sabitzer ist für Borussia Dortmund an guten Tagen definitiv ein Unterschiedsspieler und so war das jetzt auch in diesem Fall. Und ich würde aber auch auf jeden Fall der eine macht ein Eigentor und auch Schlotterbeck hat 1-2 unsichere Situationen drin und dennoch ist die Leistung von Hummels und Schlotterbeck auch nochmal herauszuheben, ne? Denn gerade ja, wir haben es ja im Hinspiel gesehen, da hatten die große Probleme, die Dortmunder, im Spielaufbau und in dem Spiel lösen sie das sehr, sehr gut. Wie gesagt, auch die schwimmen in diesen 25 Minuten.
Ja.
Wenn alle schwimmen, schwimmen auch sie. Und was sie, was du ja auch schon, wir haben ja gerade schon kurz den Sechserraum angesprochen, die Dortmunder auch in diesem Spiel wieder, weil ja auch Sabitzer dann gerne mal ein bisschen nach vorne schiebt, häufiger mit viel Platz in dem Bereich. Und da waren sie super, super aufmerksam, beide Innenverteidiger.
Sehr, sehr aufmerksam. Also muss man wirklich sagen, Hummels und Schlotterbeck haben sich schon durchaus gefunden, spielen das mittlerweile sehr, sehr ordentlich.
Ja.
Hatten, glaube ich, lange Probleme miteinander in der Abstimmung, weil sowohl Hummels als auch Schlotterbeck sind, glaube ich, beide Spieler, die das mögen, proaktiv nach vorne zu verteidigen. Als ja absoluter Trademark Hummels, zu antizipieren, wo der Ball hingeht, diese 3-4 Schritte rauszumachen und einfach dazwischen zu gehen. Also einfach schon zu wissen, was kommt und dann aktiv nach vorne zu verteidigen. Und das ist, glaube ich, ein Instinkt, den beide haben und der dann tendenziell teilweise nicht ganz so gut zueinander gepasst hat. Aber mittlerweile harmoniert das schon echt deutlich, deutlich besser. Und was man auch sagen muss zu der Art des Aufbaus, als sie im Hinspiel dieses 3-2-5 gespielt haben, war der rechte äußere Spieler, der hoch und breit stand, in der Regel Riasson. Und nichts gegen Riasson, ich glaube, er ist ein absolut wichtiger Spieler in dieser Mannschaft, insofern, dass er vom Charakter her total gut tut und er hatte auch seine sportlich wichtigen Momente, man darf ihn nicht unterschätzen, aber wenn, also in der Regel, mein Gefühl ist, in 9 von 10 Fällen ist, wenn Riasson den Ball kriegt, seine Entscheidung, den wieder zurück dahin zu passen, wo er kam.
Ja.
Nämlich.
Ja, ich glaube aber auch, dass das tatsächlich einer der Gründe ist, warum er, also gut, mal davon abgesehen, dass beim BVB jetzt die Alternativen nicht so richtig aus dem Boden sprießen, aber ich glaube, dass das eine Qualität ist, die sogar von ihm in ihm geschätzt wird. Und zwar
verliert wenige Bälle wahrscheinlich.
Genau, ja. Nicht im Sinne von, dass du den brauchst. Das ist nicht derjenige, wo der Ball hin soll, wenn es progressiv, wenn es nach vorne gehen soll, wenn man attackieren will. Aber es ist jemand, wo du mit einer relativ großen Ballsicherheit rechnen kannst und der Ball läuft einfach in den eigenen Reihen ein bisschen.
Ja, aber so wie sie jetzt hier gespielt haben, in diesem flachen Viereraufbau, der weiter in der gegnerischen Hälfte fast eine Art 2-3-5 geworden ist, waren die beiden äußeren Spieler Sancho und Adeyemi.
Ja.
Und diese Spieler in der Breite zu haben, gibt dir ganz andere Möglichkeiten, weil da hast du Spieler, die an den Ball kommen können, die auch mal ein 1 gegen 1 auflösen können, die dir was nach vorne kreieren können.
Also,
weil das ist ja auch nur, es ist ja nicht nur entscheidend, in welcher Ordnung du stehst, also rein, also ob das jetzt ein 3-2-5 ist oder was auch immer, oder ein 2-3-5 ist scheißegal, was da für Spielarten gibt. Wichtig ist ja auch, wer sind die Spieler, die auf den Positionen stehen.
Natürlich.
Und sind die ideal dort besetzt. Im Hinspiel war es zum Beispiel in den ersten 20, 30 Minuten schon noch so, dass Sabitzer einer der Aufbauspieler neben Matzen oder der Aufbauspieler mit neben Matzen gewesen ist und dann eben nicht diese Rolle haben konnte, wo er weiter vorne spielt, wo er sich bewegen kann im letzten Drittel, da intuitiv so ein bisschen die Räume suchen, wie es auch Julian Brandt gerne macht. Und auch auf der Außenposition gilt das. Da müssen im Idealfall Spieler stehen, die die Breite halten, die von dort aus auch eine Bedrohung darstellen für den Gegner, wenn sie an den Ball kommen könnten. Und das ist deutlich mehr gegeben, wenn dann wie hier Sancho und Adeyemi Dortmund die Breite geben.
Sancho, ich meine, also ich finde, dass von den Stammspielern von BVB Jadon Sancho in den letzten Wochen weiterhin einer der Schwächsten ist. Aber die Leier hat schon funktioniert. Ich meine, er spielt jetzt einfach Champions League Halbfinale mit Dortmund, ne? Und übrigens, dasselbe geht ja auch für Ian Madsen. Ich habe wirklich die Hoffnung, dass durch diese Mehreinnahmen, die der BVB jetzt vielleicht über die Champions League generieren kann, wie viele es sind, müssen wir natürlich noch abzuwarten, dass man vielleicht zumindest zu diesen Ian Madsen-Transfer, dass der ein bisschen realistischer wäre. Weil ich glaube, das wäre schon sehr, sehr wichtig für Dortmund auch, dass du so einen elementaren Spieler für diesen Run, der jetzt ein bisschen unverhofft ja da dahin gelaufen ist, wo er jetzt ist, im Champions League Halbfinale, 3 Siege bis zu einem Titel. Und ich glaube, das wäre schon sehr, sehr wichtig, auch als Zeichen an die Fans zu sagen, so ein elementarer Spieler, wir versuchen alles, um den zu halten. Ich weiß nicht, wie realistisch das
ist. Und ich glaube halt auch, dass, da man jetzt schon weiß, also Bayern wird Himmel und Hölle in Bewegung setzen in der kommenden Saison, um wieder Meister zu werden nach der Saison hier.
Ja.
Leverkusen bleibt stabil, bleibt in weiten Teilen wahrscheinlich so zusammen, wie sie sind. Es wäre, glaube ich, wichtig, dass der BVB mit einem Zeichen der Stärke aus dem Sommer kommt und nach dem Motto sagt, wir sind auch da übrigens. Wir sind auch da wo ihr versucht hinzugehen, da wollen wir auch mitgehen.
Und ich fände, gerade mit Ian Madsen, wo relativ früh kommuniziert wurde, nach einem bärenstarken Start von ihm, wo relativ früh so klar wurde, wird wahrscheinlich schwierig finanziell. Und wenn man da jetzt eben sagt, ja, wird doch nicht schwierig, Alter. Wir machen das, wir wollen den unbedingt haben, wir bewegen uns dafür. Das fände ich eine gute Sache. Und ich sehe auch bei Ian Madsen, mehr als bei vielen anderen, durchaus das Potenzial, einfach ein Spieler zu sein, wo noch eine Entwicklung stattfindet, dass du auch über den dann einen Wert generierst, der vielleicht irgendwann mehr ist als das, was du jetzt bezahlen musst.
Ja, Spielfilm mal kurz.
Spielfilm, ja genau. Die Dortmunder gehen in der 34. Minute in Führung durch Julian Brandt. Zu dem Zeitpunkt ist die Führung in meinen Augen absolut verdient. Die Dortmunder sind die aktivere Mannschaft und es ist dann Brandt, der über links kommt und ein bisschen Glück hat bei seinem Abschluss. Aber das gehört dann eben auch dazu. Oblak kommt dann nicht so richtig runter.
Brillanter Ball von Hummels, der ihn da mit dem Außen Außenriss gefühlt auch wieder, oder nicht nur gefühlt, er spielt ja mit dem Außenriss eben auf Julian Brandt. Und da ist aber auch eine Situation, da spielt Dortmund eben in der letzten Linie Mann gegen Mann gegen Atletico, weil Sabitzer und Brandt beide aus dem Mittelfeld nach vorne vorgerückt sind. Und da sieht Witzel eben im 1 gegen 1 auch nicht sonderlich gut aus.
Da siehst du, warum er beim...
Die Jahre siehst du da auch ein bisschen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, er wird da auch nicht abgekocht. Mats Hummels ist ja auch unglaublich hoch aufgerückt bei diesem Pass, schon, wenn man überlegt, dass es der Innenverteidiger ist, wo er den spielt. Da sieht man, dass die Dortmunder sie gut eingeschnürt haben. Und das nächste Tor macht dann der angesprochene Ian Madsen. Abschluss trocken aufs lange Eck. Und war er, ne? Das war der Abschluss.
Ja, er war er.
Und er trägt sich damit also in die Torschützenliste ein und das direkt in dem Champions-League-Viertelfinale. Und zu dem Zeitpunkt fühlt es sich an nach, das hier kann ja wirklich was werden. Und das ist ja mal das Schöne bei den K.O.-Spielen. Theoretisch steht es ja in der Addition, weißt du, ein Tor reicht, dass Atletico hier wieder drin ist, dass alles offen ist, aber es fühlt sich größer an. Es fühlt sich an nach mit anderthalb Beinen im Halbfinale.
Auf jeden Fall, so fühlt es sich an. Und also Atletico macht ja auch zu dem Zeitpunkt nicht den Eindruck, eine Mannschaft zu sein, die nochmal wahnsinnig viel in sich hat. Nach der Pause kommt dann aber eins zum anderen. Es ist ja auch ein bisschen Pech, weil ich finde schon, dass der Anschlusstreffer fällt dann ein bisschen aus dem Nichts. Das ist eine Ecke.
Sie kommen eindeutig angefeuert raus, sie haben eindeutig Bock, aber das Tor muss Mats Hummels für sie machen.
Genau, das ist nämlich eine Ecke, dann kommt der Kopfball vom langen Pfosten aus und Hummels versucht da dazwischen zu kommen, trifft den Ball irgendwie sehr, sehr unglücklich und der wird dann eben von dort aus abgefälscht ins eigene Tor und dann ist es nur, das heißt nur, ist noch ein bisschen später, ist in der 64. Das ist auch so die Phase, die Atletico hat, wo sie...
Damit endet die Phase dann. Mit dem. Ah, nee, machen erst in der 4-6 machen sie erst das zweite Tor, genau, richtig, entschuldige. Genau. Da treffen sie dann über. Ah, das ist der, wo sie den Ball nicht rausbekommen.
Dauert 3-4 Versuche, sind einige davor dabei, die auch schon saugefährlich waren.
Ja.
Und am Ende kommt Correa ihr mal den Ball und nagelt den rein. Und das, wie du sagst, schon beschließt dann so ein bisschen diese Drangphase von Atletico, die ja auch mit dem 2-2 erstmal ihr Soll erfüllt haben, wieder bei einem Ergebnis sind, das sie ins Halbfinale bringen würden. Und
dann ist ja eigentlich das Bemerkenswerte, was dann passiert. Dass der BVB dann nicht nur will, sondern auch in der Lage ist, aufzudrehen und Tore zu erzielen, in Form von Niklas Füllkrug und von Sabitzer. Das ist das Bemerkenswerte für mich. Und Füllkrug, für den er auch, man darf das nicht vergessen, Mann. Das ist halt sein erstes Tor in einem europäischen K.O.-Spiel, oder?
Gehe ich von aus.
Und dann so eins und so wichtig und das in diesem Stadion und alles explodiert und alles brennt. Das ist für ihn sicherlich einer der krassesten Momente seiner Karriere gewesen.
Das war ein super schwieriger Kopfball.
Ja.
Der war richtig, perfekt, richtig schwierig, den so zu setzen. Es ist ein tolles Tor. Es sieht ja fast aus so ein bisschen, also finde ich, hat sehr, sehr viele Ähnlichkeiten zu dem ersten Dortmunder Tor am Wochenende gegen Gladbach, weil auch hier macht Sabitzer von der anderen Seite diesen diagonalen Lauf, kriegt den Ball in die Tiefe, wählt halt hier nicht selber einen Abschluss, weil der Winkel nicht dafür da ist, sondern bringt die Flanke auf Füllkrug. Aber es ist so vom Ablauf her sehr baugleich zum Gladbacher Tor. Aber tatsächlich habe ich nochmal zurückgespult, weil ich erinnerte mich so ein bisschen daran an ein anderes Champions-League-Spiel. Das war Dortmund gegen Newcastle, das Heimspiel. Da hat nämlich auch schon Sabitzer in der vorgezogenen Rolle gespielt. Da hat er auch schon eines der wenigen Spiele gehabt, wo er in einer offensiveren Rolle eingesetzt wurde, so im letzten Drittel. Und auch da war es ein wiederkehrendes Dortmunder Muster, dass Sabitzer diese diagonalen Läufe in die Tiefe macht, dort angespielt wird. Und genau so fällt tatsächlich das 1-0 auch, dass Sabitzer nach dem diagonalen Lauf gegen Newcastle damals das 1-0 aufgelegt hat von Niklas Füllkrug. Nicht ganz so spektakulär, aber im Prinzip selber Ablauf, selber Spieler, selber Torschütze. Also das geht schon ein bisschen weiter zurück als letzte Woche, hat Dortmund schon mal tatsächlich in der Champions League erfolgreich gespielt, diese Kombination aus Sabitzer und Füllkrug.
Ja, und ich frage mich gerade, wie viele Tore hat denn Sabitzer jetzt in der Champions League gemacht dieses Jahr für den BVB?
Boah.
Ein Tor, 5 Vorlagen. Nicht schlecht, Alter.
Nee, gar nicht schlecht.
Also 5 Vorlagen in der CL ist eine Ansage. 1 gegen Eindhoven und jetzt Tor und Vorlage hier gegen Atleti. Also läuft bei beim guten Mann. Und
er macht ja auch das vierte.
So ist es dann folgerichtig genau er, der dieses Tor macht. Und irgendwie passt es auch ein bisschen rein in die letzten Wochen, dass es Sabitzer ist, der dieses entscheidende Tor macht. Denn ja, wir müssen da jetzt nicht in die ganz großen Lobeshymnen verfallen, aber er wirkt in den letzten Wochen so ein bisschen wie Julian Brandt phasenweise in der Hinrunde wirkte, wie da, wenn was passieren soll, ist das eine der besten Optionen, wo der Ball hin muss, Marcel Sabitzer.
Definitiv, und das war lange nicht so, aber ich finde auch, das geht eben auch einher damit, glaube ich, dass er vermehrt wieder in einer Art und Weise spielen kann, die seine Stärken auf dem Platz deutlich besser in Szene setzt und das hat man definitiv auch in diesem Spiel gesehen. Also Dortmund zieht damit, wie gesagt, hochverdient, 2-2, richtige Nackenschläge, kommen zurück, also es war ja auch nochmal richtig Energie in diesem Stadion.
Ja.
Also hat
ja,
nochmal
ja, es war
richtig
eine Stimmung,
gekocht.
Die ich so lange nicht gehört habe in Dortmund. Also ich habe mich komplett anzünden lassen davon. Ich habe mich richtig hardcore gefreut für Dortmund.
Ja, ich auch. Natürlich, also, natürlich, auf jeden Fall. Und damit stehen sie im Halbfinale total verdient. Die Frage ist jetzt, was bedeutet das jetzt so gesamtsportlich und zukunftstechnisch? Weil ich glaube, ins Halbfinale der Champions League einziehen und damit vielleicht selber den Grundstein gelegt dafür haben, dass der 5. Platz reichen könnte zur Champions League Qualifikation, ist für mich gleichbedeutend mit einer Jobgarantie für Edin Terzic.
Ja, die wurde ja quasi ausgesprochen.
Ja,
oder?
Jetzt ja. Schon gerade nach dem Spiel.
Also ich glaube, dass ich heute Morgen irgendwo die Headline gelesen habe, Terzic bleibt hier. Berichte, Terzic definitiv auf 24, 25 Trainer. Also nichts Offizielles, ja. Aber ja, du hast vollkommen recht.
Du ziehst nicht ins Halbfinale ein und wirst entlassen. Das passiert einfach nicht, vor allem nicht mit einem Trainer, der eh schon so viel Lobby bei der Vereinsführung hat, bei den entscheidenden Leuten. Aber ist, muss ich ehrlicherweise sagen, irgendwo auch nachvollziehbar. Ja. Kann ich verstehen.
Ich meine, andersrum, es wär halt schwieriger, das andersrum zu verargumentieren fast.
Ja, aktuell ja.
Weil wenn du jetzt sagst, wir feuern den, weil wir in der Bundesliga nicht das erreicht haben, was wir wollen, aber wir stehen im Champions League Halbfinale, dann musst du dir zu Recht die Fragen von den Fans gefallen lassen, die sagen, ja, okay, wir sind seit 11 Jahren nicht Meister geworden. Wie könnt ihr das immer noch priorisieren, wenn wir jetzt hier in einem Halbfinale stehen von einem internationalen Wettbewerb?
Ja.
Das muss doch was wert sein. Das ist ja.
Und also, es gab jetzt auch ein paar eher enttäuschende Auftritte. Ich würde sagen, dazu zählen die beiden Pokal-Ause, das ist der Plural von Ause.
Ja, mit Sicherheit.
Stuttgart und Leipzig. Aber gerade in der Champions League finde ich eigentlich, dass Terzic echt eine gute Bilanz hat. Der war ja schon gegen City mal im Viertelfinale, wo sie sehr, sehr unglücklich ausgeschieden sind, wo es die strittigen Schiedsrichterentscheidungen gab, auch gegen den BVB mit Bellingham gegen Ederson etc. pp. Da schon sehr gut sich verkauft. Gegen Chelsea im Achtelfinale ausgeschieden in der Vorsaison, da war auch in der Show gewesen, ein Spiel gewonnen. Jetzt stehen sie im Halbfinale. Also ich muss sagen, wenn Terzic gefühlt eine Sache kann, sehr gut, dann ist es so K.O.-Spieltrainer.
Ja. 100%. Also gibt's gar keine Diskussion. Die Statistiken lassen sich ja nicht da wegreden. Das ist so. Das funktioniert. Das
plus
kann er.
Pokalsieg auch, ne?
Ich bin halt weiterhin der Überzeugung, dass du nie wieder auch nur ansatzweise so nah rankommst an die Meisterschaft mit unter Edin Terzic wie in der abgelaufenen Saison. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass du mit dem konstant genug Fußball spielen kannst, um eine Meisterschaft zu gewinnen. Aber ganz im Ernst, wenn er dich halt jedes Jahr in der Champions League weit genug führt, dann was weiß ich? Weil wie realistisch ist eine Meisterschaft überhaupt für den BVB? Weißt du? Also keine Ahnung, Alter. Vielleicht wandere ich ab ins Terzic-Lager, nur weil er gut Champions League kann. Was weiß ich.
Also ich mach's nicht, weil auch das Problem ist so ein bisschen, dass er bleibt, bedeutet auch, glaube ich, dass gewisse strukturelle Baustellen, die einfach da sind, vielleicht nach wie vor nicht angegangen werden. Dass die Spielertransfers, die priorisiert werden, weiterhin Spieler sind, die vor allem über physisch-athletische Fähigkeiten kommen, was per se kein Problem ist, wenn sie in dem Paket auch die nötigen technischen Eigenschaften mitbringen. Aber ich finde, die Spielkultur beim BVB hat schon gelitten in den letzten Jahren.
Natürlich.
Und
also, ne, wenn ich sage, ich gehe ins Terzic-Lager,
ja,
also, dafür habe ich jetzt viel zu viel auch schon
Terzic
von ihm gesehen, was mir nicht gefällt.
War der Spieler, der einen anderen Spielertransfer verhindert hat, um Emre Can zu behalten und dann zum Kapitän zu machen. Ich wüsste nicht, wo die Rolle rückwärts jetzt im Sommer herkommen sollte. Das könnte also weiterhin auch ein Problem, also in meinen Augen zumindest, eine Problemstelle bleiben. Das ist so ein bisschen meine Sorge, dass mit einem Verbleib von Terzic das auch bedeutet, dass gewisse Baustellen, von denen ich nach wie vor der Meinung bin, dass sie existieren, nicht so angegangen werden, wie sie vielleicht müssten. Aber ich finde, aus einer Fanperspektive darf einem das jetzt gerade sehr, sehr egal sein.
Es sollte einem scheißegal sein, denn die Bedenken, die man bei Terzic äußern kann und für mich hängen, die ja ist ja Borussia Dortmund auch als Gesamtkonstrukt zu betrachten, nicht nur das, was Edin Terzic macht, ist entscheidend. Und die Gesamtentwicklung BVB bleibt in meinen Augen wirklich immer noch sehr bedenklich und geht in meinen Augen, wenn du nur auf die Bundesliga schaust, definitiv in eine Richtung, wo du gucken musst, dass du dich nicht plötzlich als fünfte Kraft wiederfindest. Die Gefahr bleibt bestehen für mich.
Ja.
Aber wie du gerade sagtest, kann man da jetzt auch einfach mal für diese Saison drauf scheißen und sagen, Champions League Halbfinale, watch us.
Vor allem, weil PSG ist machbar. Da bin ich überzeugt
ich
von.
Ich glaube
PSG
auch.
PSG ist machbar.
Also die Ewing-Theorie, die ich geäußert habe im Herbst letzten Jahres, sie kracht bei PSG rein. Also die Theorie, dass eine Mannschaft besser wird, wenn die großen Stars nicht dabei sind. Weil, also als hätten die nicht Kylian Mbappé, aber du weißt, was ich meine, Messi
ja.
Und Neymar. Es scheint so ein bisschen zu zünden, aber ich hätte mehr Sorgen vor Barca gehabt aus Dortmunds Sicht, als ich vor PSG habe. Und das ist natürlich absurd, wenn man das sagt über die Mannschaft, die Barca 4-1 geschlagen hat. Aber dennoch.
Ich glaube auch, PSG ist schlagbar und ich glaube vor allem, dass PSG eine Mannschaft ist, die unter Luis Enrique auch mal Probleme kriegen kann gegen die Physis, die der BVB gegebenenfalls reinwerfen kann.
Und der BVB ist halt irgendwie auch mental stark. Also ja? Ich finde, dieses Spiel gegen Atletico Madrid, das darf man nicht vergessen, wer das hier war. Das zeugt von einer mental starken Mannschaft.
In ja, meinen Augen. Das ist die Mannschaft, die gerade Inter rausgehext hat,
ja?
Die man hoch im Kurs hatte, oder ich zumindest in der Champions League. Die haben schon mal vor ein paar Jahren ein absolut favorisiertes Liverpool rausgekegelt. Ja. Also Atletico, die eigentlich die Hexer schlechthin, die wirklich die Meister der dunklen Künste, rauszuwerfen auf die Art und Weise, schon sehr, sehr beeindruckend. Und damit gratulieren wir dem BVB zum Einzug ins Champions League Halbfinale, in dem Fall auch wirklich, wirklich verdient. Und würde ich sagen, gehen weiter zur zweiten Partie mit deutscher Beteiligung.
Und das ist natürlich das Rückspiel des FC Bayern München, die nach ihrem 2:2 in London, das ist korrekt, ne? 2:2 war das?
Ja.
Gerade wirklich, musste ich überlegen. Den FC Arsenal jetzt zu Hause empfangen. Und wir hatten ja das Glück, von englischen Fußballfans über die sozialen Medien informiert zu werden, schon vor diesem Spiel, was da passieren würde. Der FC Bayern München würde geklappt werden in der Own Yard, weil Arsenal die Fehler nicht wiederholen würde, die sie im Hinspiel gemacht haben. Und Niklas Levinson, kannst du mir einmal sagen, wie viele Expected Goals der FC Arsenal, der Glorreiche, in diesem Rückspiel zustande gebracht hat?
0,47. Hm. 0,47 XG bringt diese, diese Wundermannschaft, dieses internationale Top-Team, bringt die auf den Rasen in Champions League Viertelfinal-Rückspiel, in dem es um alles geht. Mhm. Super überzeugend, super stark. An alle, die Social Media haben, die auf Twitter sind, sehr empfehlenswert, ein Thread von dem Account Musiala Era. Arsenal Fans Big Mouth before the game against Bayern.
Ich hab den aktiv gesucht, ohne dass ich wusste, dass er besteht gestern Abend. Verstehst du? Weil ich wollte genau das sehen. Ich wollte genau nochmal Arsenal Shit Talk lesen.
Und es ist wirklich herrlich. Es ist herrlich, was diese Leute dachten, wie dieses Spiel ausgehen würde und wie es dann am Ende tatsächlich gelaufen ist.
Das ist so schön, weil man muss es wirklich nochmal sagen. Und ihr alle, liebe Zuhörer, ihr wisst das. Ihr seid gut informierte Fußballfans. Dass auf der einen Seite ist da europäische Fußball-Royalty in Form des FC Bayern München und auf der anderen Seite ist der FC Arsenal. Und genau so geht dieses Spiel aus.
Ja. You're doing a lot of talking for one of the worst leagues in Europe. We will let our team do the talking. I can smell your fear. You know you're about to get whooped. Also wirklich herrlich.
Wirklich macht Wahnsinn. Ja.
Wirklich super viel Spaß, das zu lesen immer im Nachgang.
Get whooped, Alter. Zweimal aufs Tor geschossen.
Ja,
oder so.
Weil das war ja auch die Debatte im Vorfeld nach dem Motto, wer hat die international größere Legacy, wer ist der größere Club, Bayern oder Arsenal? Dass es dort Leute gibt, die sich erdreisten, diese Debatte aufmachen zu wollen, ist ja schon wirklich absurd. Du hast ja gesagt, das ist europäischer Fußballadel gegen chronische Bottler auf der großen Bühne. Also überhaupt kein Vergleich und das sieht man, finde ich, auch wieder in diesem Spiel.
Weißt du, was schön ist? Früher, ich weiß, sorry, wir reden gleich über, aber ich habe noch ein paar emotionale Punkte, die ich besprechen will. Früher wurde es ja so verpönt mit, das haben wir auch schon mal kurz ein, zwei Mal angesprochen, mit international für die Bayern sein. Na? Aber es gibt inzwischen so viel Trash im europäischen
Fußball. I've come around.
Es ist wirklich, ich bin für die Bayern, ich bin für den BVB und ich konnte mich für beide Mannschaften so richtig doll freuen.
Ja.
Und ich konnte mich für die Fanbases freuen. Und da muss man dazu sagen, ich hasse die beide sonst in der Bundesliga, weil es Konkurrenten von der Eintracht sind. Aber ich kann mich uneingeschränkt und aus vollem Herzen freuen für beide Mannschaften.
Das letzte Mal, dass ich in einem K.O.-Spiel der Champions League gegen die Bayern war, war, glaube ich, gegen Villarreal. Das war das letzte Mal, glaube ich.
Hat funktioniert.
Ja, hat funktioniert, aber seitdem, glaube ich, nicht mehr, weil es war entweder war es PSG, Manchester City, jetzt Arsenal. Es gab für mich gar keine Grundlage, gegen die Bayern sein zu wollen, weil ich die anderen Vereine noch viel, viel schlimmer finde. Ja. Und das galt auch hier. Das Spiel wird gespielt eigentlich in einem ähnlichen Setup wie das Hinspiel. Bayern geht rein auf der linken Seite, weil ja Davies verletzt ausfällt, mit Masraoui und Guerreiro, beiden auf dem Platz, also ganz klar mit der Absicht und dem Wissen, okay, das ist die Saka-Seite, die auch gefährlich sein kann, die uns im Hinspiel wehgetan hat, da brauchen wir eventuell die doppelte Absicherung und sie hat sich ja wirklich bezahlt gemacht, man muss sagen, Masraoui hat das dafür, dass er die Position bei den Bayern im Grunde nie gespielt hat, ich weiß, er spielt, glaube ich, für Marokko häufiger auf der linken Seite, weil der Hakimi rechts besetzt. Aber hat das wirklich, wirklich gut gemacht, hat da echt einen Deckel drauf gehabt. Und im Verbund mit Guerreiro würde ich sagen, diese eigentlich als so gefährlich eingeschätzte Seite, White, Ødegaard, Saka, sehr, sehr gut stillgelegt.
Ja, Haben sie auch. Nicht nur würde ich sagen, sie haben sie gut stillgelegt. Und ich finde, man merkt dann auch mit dem Verlauf des Spiels, Arsenal hat ja dann so, kurz vor der Halbzeit haben sie so ein, zwei Mal so Momente, wo du denkst, oh, da könnte jetzt was kommen. Kommt's dann nicht. Und für mich war dann so, nach der Halbzeit, in den ersten 10 Minuten, war ich mir relativ sicher, dass, wenn hier das erste Tor fällt, dass es nur auf Bayern-Seite fallen könnte. Und 20 Minuten später ist es dann ja auch der Fall und es ist Joshua Kimmich.
Und es muss ja fast Kimmich sein und es muss auch fast auf die Art und Weise sein mit dem puren Willenstor.
Wille, wie er da... Das schlägt mit 200 km/h von seinem Schädel im Netz ein.
Ja, Alter. Wie er da in diesen Kopfball reinjagt und den reinschädelt. Wirklich, wirklich krass. Generell, also, wenn Kimmich eins bewiesen hat in den letzten Wochen jetzt, dann, dass er fucking Attitude hat.
Ja.
Das war ja auch immer klar, aber schon so ein bisschen gab es ja Grundzweifel an ihm. Es gab ja auch so ein bisschen diese Debatte, ob Kimmich ein Mentalitätsspieler ist oder ein Mentalitätsschauspieler.
Ja, ja.
Und ich glaube, er hat eindrucksvoll bewiesen, zu welcher Kategorie er gehört.
Ich glaube, dass da auch immer das Problem eher war, dass man ihm von außen halt da... Ich glaube, man hat ihm das im Kern abgenommen. Aber nicht, dass es andere Leute mitnehmen kann. Ich glaube, das war eigentlich eher immer das Problem, dass man sich gefragt hat, wollen da andere mit?
Ja, wie sehr es andere mitzieht, ist eine andere Frage, aber...
Ja, er ist real.
Er ist real und er zeigt es auch hier absolut. Es ist wieder so, dass ich finde, dass die Spieldynamik dem FC Bayern entgegenkommt. Ich muss ganz klar sagen, Arsenal nimmt hier ein 2-2 mit aus dem Hinspiel. Sie wissen, solange wir nicht verlieren, sind wir auch nicht raus. Wir spielen in München. Wir sind zum ersten Mal seit x Jahren dort auf dieser Bühne wieder. Ganz ehrlich, ich hätte mir gewünscht, aus Arsenal-Perspektive, dass die in der ersten Halbzeit allerhöchstens 40% Ballbesitz haben. Du weißt doch, was Bayern wehtut mittlerweile.
Also du hättest Bayern den Ball weg.
Für mich ist das Blueprint-Spiel.
Du wolltest aus Arsenal-Sicht, dass Bayern maximal 40% Ballbesitz
hat. Nee, du selber.
Okay. Hattest du doch, oder? Die hatten noch 39% in der ersten Halbzeit.
Nee, mehr. 50-50.
Okay, also hier sehe ich First Half 61-39. Und Second Half 58-42.
Also bei Football
Besitz? 61% Arsenal sehe ich hier. Ballbesitz.
Arsenal?
Ja.
Okay, weil Football sagt 50-50 in der ersten Halbzeit.
Guck mal, ich bin jetzt gerade bei Sofascore. Das sind auf jeden Fall Statistiken, die zu weit auseinander
sind. Die klaffen sehr weit auseinander. Aber du hast Arsenal erste Halbzeit 61.
Ja.
Okay, weil das würde meinen Punkt nur noch mehr untermauern. Ja. Das Blueprint-Spiel hätte für mich für Arsenal sein müssen, das Rückspiel Leverkusen gegen Bayern.
Wo
Leverkusen absolut damit leben kann, dass Bayern mehr vom Spiel, mehr den Ball hat und darauf setzt, dass sie bestrafen können in den Umschaltmomenten, was sie ja auch de facto konnten, Armin Adli etc. Und normalerweise hat Arsenal zumindest auf den Flügeln, hätte ich gesagt, und du hast auch mit Gabriel Jesus eine potente Option, wenn du ihn starten lässt, mit Jesus, Saka, Martinelli, genügend Material, vor allem in der Mannschaft, wo Davies zum Beispiel ausfällt und wo Dier und De Ligt starten, denen potenziell im Umschalten weh zu tun. Ich hätte gesagt, lass Bayern das Spiel machen, gib denen den Ball, wir wissen, das mögen die nicht. Und dann gucken wir, dass wir stabil stehen, kompakt verteidigen, das sollten die eigentlich auch ganz gut können und setzen auf Umschalten. Also ich hätte gar nicht diese dominante Rolle angenommen, weil das ist genau das, was den Bayern gut tut, weil das ist genau das, wo Goretzka und Leimer nicht so sehr in die Verlegenheit kommen, mit Ball zu viel machen zu müssen, ist genau das, wo du tendenziell tiefer stehst, wo auch ein Joshua Kimmich, der auf engem Raum super verteidigt, selten in die Verlegenheit kommt, dass er viel Wiese hinter sich hat. Also du tust eigentlich alles.
Aber da sagst du ja quasi, dass der geniale Trainer Arteta Arsenal da einfach falsch eingestellt hat.
Ja.
Ja.
Und also wie genial, also
weil darauf wollte ich nämlich auch noch hinaus. Ich glaube, dass es die Herangehensweise von Arsenal war halt einfach nicht richtig, um diese Bayern zu schlagen. Du gibst den Bayern die Möglichkeit Tuchel-Fußball zu spielen.
Ja. Und das ist der einzige Fußball, der bei Bayern diese Saison so richtig sichtbar funktioniert, ist in diesen Kontexten darauf zu setzen, dass du so spielst, wie sie gespielt haben. Und ihnen das zu geben, das verstehe ich nicht. Das hätte ich nicht gemacht.
Frage.
Ja.
Hatte Tuchel immer recht mit allem, was er gesagt hat beim FC Bayern?
Immer, nee.
Ich muss ja ein bisschen groß auftragen. Ja. Weil er hat ja sogar mal in einem Interview gesagt, Meister kann man dieser Mannschaft nicht so, also angedeutet kann man nicht werden. Champions League mal gucken.
Ja, ja.
Kimmich spielt rechts, sieht aus wie einer der besten Außenverteidiger der Welt, wo wir immer noch gleich auch noch mal drüber reden wollen. Wir haben natürlich auch, klar, er hat schon gegen Mbappé verteidigt da, aber die Sample Size ist noch nicht so groß. Offensiv ist es. Und viele Sachen, die er gesagt hat, scheinen auf. Er hat gesagt, ja, wir werden mit der Mannschaft nicht Meister. Ist er nicht geworden, hat er recht gehabt, hat er nicht gelogen.
Und es ist ja auch tatsächlich, glaube ich, und ich glaube, da kommt die Energie auch so ein bisschen her, die Bayern jetzt hat. Es ist für alle super wichtig.
Ja.
Es ist für alle super wichtig. Für Thomas Tuchel ist es super wichtig.
Die Champions League. Was machen die dann?
Ja, absurd wäre das. Das wäre völlig absurd. Völlig absurd. Aber gut, die Trennung muss ja auch sein, weil ich glaube einfach auch, dass da auf einer zwischenmenschlichen Ebene an der einen oder anderen
Stelle... Glaubst du nicht, dass ein Champions League-Titel das kitten kann vielleicht? Weil das könnte ich mir vorstellen. Dass die... Also, ey, wir reden hier jetzt natürlich komplett in der Zukunft. Es ist reine Rumspinnerei.
Ja.
Aber wenn die gemeinsam Champions League gewinnen... sich da reinstellen, da kann ich mir schon vorstellen, dass man da einiges kitten kann. Aber zu weit gehört, glaube ich, auch, dass die Trainerfrage beantwortet sein wird, bevor Bayern das erste Halbfinale spielt.
Ja, und ich glaube, die müssen, also in meinen Augen muss Bayern noch, also aus den letzten 5 Spielen 4 gewinnen, weil dann damit der Fall auch eintreten würde, weil dann wärst du punktetechnisch an einem Punkt mit 75 Punkten, wo du sagen kannst, wir waren normal gut für eine potenzielle Meistermannschaft. Es gab halt diese eine Freak-Mannschaft, die ausnahmsweise besser war. Aber wie gesagt, ich glaube, es wird eine Spinnerei bleiben. Aber es ist trotzdem sau wichtig, weil, also, dieser Bayern-Stint hat ja auch total Thomas Tuchel angezählt. Als
ja,
Trainer.
Klar. Also, als Trainer hat ihm das nicht gut getan.
Als Trainer auch für die größten Clubs der Welt angezählt. Und, glaube ich, hat auch an ihn persönlich genagt und nagt es auch wahrscheinlich immer noch, dass er an dieser Aufgabe FC Bayern irgendwo gescheitert ist. Und ich glaube, für ihn ist es persönlich unheimlich wichtig, dass er jetzt im Champions League Halbfinale steht, dass er da irgendwie auch noch irgendwo eine Bühne hat, auf der er zeigen kann, dass es eben noch kann, dass er gut genug für dieses Level ist. Das ist für ihn persönlich, glaube ich, super, super wichtig. Aber auch für diese Mannschaft und ihr Selbstverständnis ist es ja wichtig, weil die haben ja gerade richtig einen vollen Latz bekommen in der Bundesliga. Und zu sehen, okay, wir sind immer noch tauglich, um de facto jetzt unter den besten 4 Mannschaften Europas zu stehen.
Ja, und ich meine, es ist einfach auch sehr, sehr interessant gerade zu sehen, dass Europa sich schon so ein bisschen, klar, du hast halt diese Powerhouses wie City und du hast Real Madrid, die 12-mal in den letzten 14 Jahren im Halbfinale stand.
Football Heritage.
Fucking, das ist eine Gewinner-DNA in diesem Club, die wirklich, die so ein bisschen ist wie hier Venom bei Spider-Man.
Ja.
So, da musst du echt, da kommst du nur in die Nähe und da tropft das nur so raus, das Gewinnen aus Real Madrid. Und, aber es ist interessant, weil ich schon das Gefühl habe, dass es gerade so ist, verschieben sich mal wieder Dinge im Fußball ein bisschen. Ne? Italienische Mannschaften kommen in den letzten Jahren wieder stärker auf und plötzlich sind 2 deutsche Mannschaften und unter anderem der BVB wieder in einem Halbfinale. Und es ist einfach schön zu sehen, dass in einer solchen Phase der Verschiebung, man muss opportunistisch sein, die Mannschaften müssen das mitnehmen, was geht. Und der BVB und der FC Bayern gehen durch diese Tür, die aufgemacht wird. Und ich wollte es einfach nochmal betonen, dass ich das eine wirklich schöne Entwicklung des deutschen Fußballs finde und ja auch ein starkes Argument ist, dass man vielleicht doch gar nicht Investoren für alles braucht.
Nee, dass man also so wie man aufgestellt ist, offensichtlich noch gut genug ist, um 2024 2 der rein vom Wettbewerb her 4 besten Mannschaften Europas zu stellen.
Weil die Wahrheit ist ja auch einfach, natürlich können englische Mannschaften dir mehr Geld bezahlen. Aber es gibt mehr sehr gute Fußballer auf diesem Planeten als Stammplätze bei den 5 Premier League Vereinen, die dich wie bekloppt bezahlen. Was ich sagen will ist, auch der BVB wird mit den Gehaltsstrukturen, die er aktuell hat, immer Topspieler anziehen können. Davon gibt's halt genug.
Genau das glaube ich eben auch. Und ich finde, der Gewinner-DNA-Punkt ist einer, den ich auch mit Bezug auf dieses Spiel nochmal ansprechen wollen würde. Weil, also bei den Bayern hat man zuletzt mal ein paar Mal denken können, hey, wo ist das hin? Aber dass es irgendwo verankert ist, dass es irgendwo da ist, war ja immer klar.
Ja.
Und bei denen liegt das irgendwo auf irgendeiner Festplatte, bei den meisten Spielern auf Abruf.
Ja,
diese Gewinner-DNA, die ist da. Und die haben die gestern in der zweiten Halbzeit komplett kanalisiert. Arsenal hatte in der zweiten Halbzeit 2 Abschlüsse, die haben nichts gehabt. Gar nichts, non, niente. Wirklich ein Zero gegeben in dieser zweiten Halbzeit. Und das ist der Unterschied, weil Arsenal hat die nicht. Und das zeigt sich hier auch, finde ich, weil es ist jetzt, bald ist 5 Jahre Arteta-Project.
Mhm.
Und wie schwierig das ist, in einem Verein, einer Mannschaft, der sie nicht mehr hat, hatte Arsenal ja mal, würde ich sagen, Anfang der 2000er.
Ja, ich meine, die sind invincible gegangen.
Genau,
also
genau.
Schwer zu sagen,
also es war da natürlich, aber das ist halt mittlerweile mindestens 3 Spielergenerationen hergefühlt.
Und ich glaube auch, dass es gibt einen Unterschied zwischen die Spieler, die Mannschaft hatten das oder der Verein hat diese DNA.
Ja.
Und Bayern und zum Beispiel Real hat der Verein diese DNA. Da kriegst du eine Spritze, wenn du durch die Tür läufst.
Genau, und das, finde ich, hat sich hier sehr gut gezeigt, wie schwierig das auch ist. Also das eine ist, eine Mannschaft zu einem Top-Team zu formen, das Top-Fußball spielt und in der Lage ist, mit den Top-Mannschaften der Welt mitzuspielen und auf Augenhöhe mitzugehen. Der nächste Schritt, aus der Mannschaft eine Mannschaft zu machen, die dann auch tatsächlich die ganz fetten Titel abgreift, ist so unfassbar schwer, einem Verein, einer Mannschaft, die das nicht als Heritage in ihren Venen hat, das einzuimpfen von außen ist, glaube ich, unfassbar schwierig. Weil man, finde ich, in der zweiten Halbzeit komplett gesehen, dass Bayern war bereit für den Rahmen, war bereit für diese Bühne, war bereit für das, was es bedeutet. Und Arsenal hat sich danach für mich nicht angefühlt.
Ja, nee. Und ich glaube auch, dass Arsenal das einfach nicht hat in dem Rahmen. Ganz einfach.
Ja. Die haben's. Sie haben es nicht. Und dann, mittlerweile sind wir halt auch bald 5 Jahre drin, wie gesagt.
Ja.
Da muss man sich auch fragen, wann kommt das? Du kannst jedes Jahr neuen Anlauf nehmen und vielleicht wird es auch immer ein Stück wahrscheinlicher und wahrscheinlicher.
City hat es auch nicht, ne? Auch wenn die ganze Zeit gewinnen. City hat es nicht. Dafür krachen die zu häufig in so Spielen raus, wo du dir denkst, das müsst ihr gewinnen.
City hat einfach nur die wahrscheinlich
gekaufte Dominanz, dass du alles, was du mit Geld machen kannst, um diesem Vibe, dieser DNA nahe zu kommen, ja, hat City gemacht.
City hat die Wahrscheinlichkeiten so sehr auf die eigene, genau, Seite gezogen, dass es einfach aus einer reinen Statistik heraus oder statistisch heraus gar nicht kaum noch möglich ist. Also City ist ein Computer quasi, der einfach operiert und der sein Ding durchzieht. Aber ich finde auch nicht, dass City das hat, was du gerade beschrieben hast, was vor allem halt Real so stark verkörpert. Aber auch darüber hinaus nochmal ein bisschen Kritik an Arsenal, weil du guckst bei denen auf eine Mannschaft, die in der Premier League 75 Saisontore gemacht hat. Und sagst, ja, okay, krass, offensichtlich kein Problem, zweitbeste Offensive der Liga. Aber dann schaust du ein bisschen dahinter und siehst 18 Tore nach Standards, 9 nach Elfmetern, 4 Eigentore vom Gegner. Dann fallen schon mal einige weg.
Ja.
Und bei Toren aus dem Spiel heraus und auch erwarteten Toren aus dem Spiel heraus steht Arsenal dann plötzlich nur noch auf dem 6. Platz. Also,
ach, guck an,
gar nicht mehr so weit an der Spitze. Also die haben definitiv, finde ich, also Arsenal hat ein Problem damit, dass sie auf dem Weg dahin, eine City-eske Mannschaft zu werden, so ein bisschen das Unberechenbare, ein bisschen den Esprit, ein bisschen die Dynamik im letzten Drittel verloren haben, zumindest in meinen Augen. Und gleichzeitig hast du auch eine Mannschaft, die sind der Stürmer, die haben keinen einzigen Spieler in der Mannschaft, der in der Premier League aus dem Spiel heraus zweistellig getroffen hat.
Ja.
Saka hat 14 Tore, 5 davon 11 Meter Stand. Jetzt haben die keinen Spieler. Wenn du keinen Stürmer hast, der 15 Tore plus, eigentlich 20 Tore plus am besten garantiert, weil schau dir an, wenn die großen Vereine eigentlich im Regelfall alle haben. Du hast einen Haaland, der rumläuft, du hast einen Kane, der rumläuft. Also die meisten Vereine haben irgendwie einen Stürmer dieser Art. Dann fehlt dir einfach was in den großen Spielen. Weil wer soll es machen?
Ja.
Wer soll es dann am Ende sein, der dir in so einem Spiel, wo vielleicht nur 1, 2 Dinge vom Laster fallen, verlässlich diese Tore liefert?
So ist es. Und in dem Spiel trifft der Harry Kane nicht, aber die reine Anwesenheit von diesem Spieler da vorne drin sorgen eben dafür, dass dann zum Beispiel auch Kimmich, als er damit so viel Tempo da reinprescht, dass keiner ihn checken kann, liegt natürlich auch daran, weil 2 Leute eben immer Augen für Harry Kane haben in jeder Situation.
Ja,
ne?
Das ist auf jeden Fall ein Faktor.
Da ist halt eine Aura mit dran, die über jeglichen Ballkontakt hinausgeht bei diesen Topstürmern. Und ja, jetzt stehen wir also da, die Bayern empfangen Real. Und Dortmund empfängt PSG.
Das Bayern-Real-Halbfinale ist für mich Peak-Champions League.
Ja, es ist auch.
Und das ist so historisch aufgeladen. Halbfinale gegen diese beiden Mannschaften. Also,
es war
wie geil,
unglaublich
ist es.
Geile K.O.-Phase bis hierhin auch, muss man einfach sagen.
Ja,
es komplett. War eine richtig, richtig gute K.O.-Phase. Aus deutscher Sicht nochmal umso besser. Aber auch einfach generell von dem, was so in dieser K.O.-Phase passiert ist, hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und man muss ja sagen, ey, alle englischen Mannschaften sind raus. Für mich, es ist einfach für mich ganz persönlicher Feiertag. Das ist
ja
vollkommen klar.
Also ein Champions-League-Halbfinale ohne englische,
ja,
Teams ist perfekt. Wie gesagt, der einzige Makel ist PSG.
Ja.
Weil in dem Moment, wo PSG ins Finale einzieht, ist das Finale für mich sofort irrelevant. Hm. Habe ich schon keinen Bock mehr drauf.
Ja gut, außer wenn am Ende dann die andere Mannschaft,
ja,
gewinnt. Ne?
Irrelevant nicht, aber ich sag direkt, also im Finale Bayern gegen PSG oder Real PSG gehe ich nicht mit Vorfreude rein. Da sage ich nicht, oh, auf dieses, nee, Spiel freue ich mich. Also so ist es für mich nicht. Also deswegen drücken wir den BVB die Daumen und gehen jetzt über zu unserem Bundesliga-Tippspiel, würde ich sagen.
Würde ich auch sagen. Und da haben wir ja Feedback bekommen, dass die Leute das hassen, zum Teil. Nein, uns wurde gesagt, dass wir 1, 2 Sätze mehr zu den Mannschaften vielleicht verlieren sollen. Man muss dazu sagen, wir machen dieses Tippspiel inzwischen seit 6 Jahren oder sowas. Und für
das
uns
schleift sich eine Routine ein.
Ja, aber ich, ja, okay, ja, ich wollte das eigentlich mehr verteidigen, weil für mich gehört es einfach dazu. Es ist einfach schön zu sagen, das sind übrigens meine Tipps, ohne da eben immer noch 1, 2 Sätze, ja, zu geben. Aber wir machen es in kurz oder und knapp. Es geht am Freitag los.
Wir sind wie so ein altes Pärchen, das ich wieder ermahnen muss, so wieder in den kleinen Momenten wieder ein bisschen Romantik rein.
Ja, okay, dann machen wir das an der Stelle. Eintracht Frankfurt gegen den FC Augsburg am Freitagabend. Und ich habe ja schon gesagt, für mich ist das Momentum ganz klar auf Augsburger Seite. Wir wissen, dass es jetzt, wenn der BVB die Champions League gewinnt, und davon gehen wir stark aus zum aktuellen Zeitpunkt,
ja,
dass man dann über einen 6. Champions League Qualifikationsplatz reden könnte. Das Momentum steht zugunsten vom FCA. Bei der Eintracht, glaube ich, es ist die letzte Chance auf ein Aufbäumen dieser Mannschaft. Und daran glaube ich natürlich. Aber ich würde nicht vielen anderen Leuten raten, daran zu glauben. Ich sage 1-0 Eintracht.
Es ist erstens, würde ich sagen, das am meisten mit Bedeutung aufgeladene Frankfurt-Augsburg-Spiel, was es jemals gab.
Höchstwahrscheinlich.
Wahrscheinlich. Und zweitens, wie absurd wäre es, wenn diese Frankfurt-Saison am Ende noch damit endet, dass man in die Champions League reinstolpert auf Platz 6.
Ja, nee, also die Leute haben mich natürlich unter den ganzen Sachen markiert seit Dienstagabend, seitdem Dortmund weiter ist, aber ich muss es gestern auch schon sagen, ich bin so sauer auf die Mannschaft und auf alles, so dass ich es nicht mal den Gedanken gerade gönne, weißt du?
Ich sag 1-1.
Ich sag Bochum gegen Wolfsburg, Wolfsburg gegen Bochum. VfL-Derby.
VfL-Derby. Durchaus auch Abstiegskampf relevant, weil beide Mannschaften nach unten drin stecken. Ich glaube aber, das ist das Spiel, wo der VfL Wolfsburg Winke-Winke sagt zum Abstiegskampf und sich ein bisschen distanziert mit einem relativ souveränen 3-1.
Sie stellen in der Levinson-Tabelle auf 90 Punkte oder sowas. aber ich tatsächlich glaube auch, dass sich einfach die Qualität des VfL durchsetzt. Beide neue Trainer des VfL Wolfsburg, beide neue Trainer, Weinzierl eine Woche länger dabei. Ich sag 2-1 VfL.
Köln. Weinzierl. Hasenhüttl,
Entschuldigung. Ich hab, weißt du warum, weil ich bei Augsburg gerade...
Ist dasselbe Trainerregal, von daher ist in Ordnung.
Köln gegen Darmstadt. Die Darmstädter haben sich so halb verabschiedet in der letzten Woche mit der Niederlage gegen Freiburg. Für die Kölner geht's um alles. Die Kölner brauchen diesen Sieg unbedingt und ich gebe ihnen diesen Sieg, und zwar einen 2-0-Sieg.
Ich gehe mit. Ich glaube, der FC wird da die nötige Energie haben, weil sie auch wissen, bei ihnen hängt fast alles von diesen Heimspielen ab, die sie noch haben. Von daher sage ich sogar 3-0 Köln.
Dann haben wir Hoffenheim gegen Gladbach.
Ist das eines der... Ja, glaube ich schon. Ne? Also Gladbach steckt noch so halb mit drin, kann schon noch reinrutschen. Ja,
aber es ist schon absolute goldene Ananas.
Ja, aber es fühlt sich nach goldener Ananas an, deswegen da möchte ich jetzt auch nicht so wahnsinnig viel drüber reden. Ich möchte einfach nur sagen, dass die TSG 2-1 gewinnt.
1-1.
Heidenheim gegen Leipzig.
Da geht es natürlich eigentlich, für die Heidenheimer geht es nun wirklich um gar nichts mehr, das kann man glaube ich so sagen. Für RB Leipzig geht es um die Qualifikation für die Champions League und ich glaube einfach, dass sie sich das nicht nehmen lassen und da in Heidenheim 2-1 gewinnen, also 1-2 Auswärtssieg RB.
Ja, 0-2 gehe ich mit und dann Topspiel am Samstagabend, weil wir drei Spiele mal wieder am Heiligen Sonntag haben. Union Berlin gegen FC Bayern, Union Berlin die Mannschaft, die unten reingerutscht ist, ohne dass ich das mitbekommen habe, für die jetzt auch Punkte sehr, sehr wichtig werden, da sie ja auch nur noch 3 Punkte vor dem Relegationsplatz mit den Mainzern stehen, aber ich glaube, diese Punkte wird es nicht gegen die Bayern geben, die haben Kräfte gelassen, aber glaube ich auch Energie und Glauben getankt.
Das glaube ich auch.
Und das wird, glaube ich, reichen dafür, dass der FC Bayern in Berlin mit 2-0 gewinnt.
Ja, an der alten Försterei spielen ist für jede Mannschaft eklig, das ist kein Geheimnis, ich glaube aber, dass diese Qualifikation für ein Champions-League-Halbfinale Kräfte freisetzt, die die Bayern einfach nur mal haben, das wissen wir historisch. Und ich glaube, dass die Bayern da 4-0 gewinnen und Union so richtig in die Krise reinschießen.
Werder Bremen, VfB Stuttgart, das erste Spiel am Sonntagnachmittag.
Ja, für Werder geht's eigentlich auch nur darum, vielleicht noch 1-2 Punkte mitzunehmen, dass man gar nicht mehr in die Gefahr kommt, da nochmal reinzurutschen. Wie stehen sie da? Also
31, 5 vor Relegation.
Ja, dann will man aber eigentlich auch 1-2 haben. Ja.
Nur in der letzten Saison, in der Werder abgestiegen ist, hatten sie nach 29 Spieltagen 5 Punkte Abstand auf den Platz, auf dem sie gelandet sind. 17.
Und sie also verlieren hier 1-2 zu Hause gegen Stuttgart.
Ich glaube, Werder macht nochmal was, glaube ich. Ich glaube, Werder macht nochmal was, gewinnt 2-1.
Werder gewinnt 2-1. Dann haben wir Dortmund gegen Leverkusen. Absolutes Topspiel. Der Meister gegen den Champions-League-Sieger. Was machen wir da?
Super schwierig, weil Leverkusen spielt ja auch heute noch. Das heißt, die werden ein bisschen, also weniger regeneriert in dieses Spiel reingehen können. Die haben wahrscheinlich auch ein bisschen gefeiert. Ich weiß noch nicht, ob du zumindest nicht für ein Spiel verhindern, also so den minimalen Spannungsabfall.
Es ist das, also ich bin komplett bei dir. Wenn der stattfindet, dann ist es dieses Spiel.
Ja. Und vielleicht ist der Zeitpunkt gekommen, vielleicht, komm, fuck it. Der BVB hat mir genug am Dienstag gegeben, um mal dran glauben zu wollen. Deswegen sage ich, Dortmund gewinnt 2-1 gegen Leverkusen.
Ich glaube, dass Dortmund das Bessere, dass Dortmund tatsächlich vielleicht Leverkusen richtig vor Probleme stellt und dann trotzdem 0-1 verliert. Ich glaube, Leverkusen will unbedingt an die ungeschlagene Saison und ist, glaube ich, stark genug, das zu schaffen.
Free Castle gegen Mainz.
Ja, und da sag ich, muss Mainz, das ist jetzt so wichtig für Mainz, ne? Die müssen jetzt aufpassen, dass sie nicht zu hoch fliegen nach dem 4-1 gegen Hoffenheim. Ich sage trotzdem, dass sie in Freiburg 2-1 gewinnen.
Ich gehe mit. Dem exakt selben Ergebnis. Ich glaube, die Mainzer, they got that dog in them.
Ja.
Die haben diesen Hund in sich jetzt mittlerweile. Und Freiburg ist auch so im tabellarischen goldenen Ananas-Segment, wobei die spielen auch noch mit um Platz 6 eigentlich und dann vielleicht schon, auch die Champions League. Ja. Fühlt sich nur ein bisschen so an. Ich glaube trotzdem, dass die Mainzer die richtige Energie dafür haben. Damit sind wir raus. Damit haben wir getippt und sagen vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.
Tschö.